Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Der renommierte Architekt und Pritzker-Preisträger Francis Carré baut sein erstes Museum in Europa und das in Deutschland. Auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern soll zukünftig ein Alfred-Erhard-Museum entstehen und das nicht in einer Metropole, sondern im kleinen Ortsteil Plüschow im Landkreis Nordwestmecklenburg. Über den Reiz dieses außergewöhnlichen Bauprojekts und die Bedeutung für die Region habe ich mit dem Architekten gesprochen. Bedeutungsvoll ist auch die 13. Ausgabe des Downtown Contemporary Arts Festivals in Kairo, nicht nur für die ägyptische Kulturszene, sondern auch für die internationale Vernetzung von Kulturschaffenden. Weiter geht's dann nach Istanbul, wo dank des Internets Werke von über 50 Künstlerinnen und Künstlern bei der sogenannten Gaza-Biennale ausgestellt werden. In Sachen internationaler und nationaler Dokumentarfilm schauen wir nach Leipzig. Dort wurde heute die 68. Ausgabe des Doc Leipzig eröffnet. Und für alle, die da noch nach etwas Comfort-Binge suchen, haben wir auch noch Serien mit Wohlfühlfaktor und ein bisschen Grusel dabei. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Fazit in der Kultur vom Tage. Mit einem symbolischen Spatenstich im Upaler Ortsteil Plüschow im Landkreis Nordwestmecklenburg ging es am Wochenende los, der Baustart für ein neues Alfred-Erhard-Museum. Der Entwurf stammt von Pritzker-Preisträger Francis Carré. Es ist sein erstes Museumsgebäude in Europa und sein überhaupt erst zweites Projekt in Deutschland. Und das ist insofern ungewöhnlich, als dass er erst der dritte deutsche Architekt und erster Afrikaner ist, der den sogenannten Oscar der Architekturwelt erhalten hat. Carré ist 1965 in Burkina Faso geboren und mit 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Dort hat er ein Architekturstudium abgeschlossen und 2004 sein eigenes Büro gegründet. Und jetzt baut der international anerkannte und preisgekrönte Architekt also im rund 500-Seelen-Ort Plüschow. Und über das Projekt habe ich heute Abend mit Carré gesprochen. Guten Abend.
Hallo.
Sie haben viel im Ausland gebaut, jetzt das erste Mal ein Museumsbau in Deutschland. Ist das auch ein besonderes Projekt für Sie?
Ja, also das Projekt ist wichtig für mich und für mein Büro, dass wir dann so eine schöne Aufgabe in Deutschland bekommen haben.
Ihr Büro ist ja seit 2004 in Deutschland. Wie kommt es, dass Sie bisher verhältnismäßig recht selten in Deutschland gebaut haben?
Ja, vielleicht war die Zeit noch nicht reif. Oder sagen wir so, man sagt ja, dass man nicht Propheten im eigenen Land ist. Vielleicht war das richtige Projekt noch nicht da und die richtigen Partner auch nicht.
Was hat Sie dann jetzt an diesem Projekt in Plüschow gereizt?
Oh, zunächst die Partner, die Stifter. Elke und Jens Erhard. Wirklich unglaublich sehr engagierte, sozial engagierte Menschen und sehr, sehr liebe Menschen. Und die dann Kunst lieben und natürlich Architektur. Es funkte sofort. Ihre Liebe zur Natur hat mich auch sehr inspiriert. Aber ihr Engagement für den Ort, Elke Erhard als Kind, die Zeit zugebracht hat oder der Ort, wo sie groß geworden ist. Sie erzählte davon und ich liebe die Hügel dort. Und ja, das war wie Liebe aus dem ersten Blick.
Ja, dazu muss man sagen, dass das Projekt von der Familie des Bauhauskünstlers Alfred Erhard umgesetzt wird, organisiert wird, auch von der Stiftung. Sie haben ja wirklich schon an unterschiedlichsten Orten weltweit gebaut. Sie haben schon die Hügel angesprochen, die Ihnen dort gefallen haben. Wie stark gehen Sie jetzt im Fall von Mecklenburg-Vorpommern auch auf die Gegebenheiten vor Ort ein, im Falle dieses Museums?
Es ist ja meine Arbeitsweise, sich umzuschauen, wie hat man in dem Ort gebaut in der Vergangenheit. Und ich lasse mich davon inspirieren, um für jetzt und die Zukunft zu entwerfen. In der Tat ist ja der Ort charakterisiert durch Fachwerksbauten. Und das finde ich so toll, also wirklich. Und da überlegt man, was kann man davon lernen? Und davon zu lernen heißt es, jetzt den Leben so zu nehmen, wie er ist, ohne daraus erstmal Siegel zu machen, sondern direkt schwere Stampflehmwände zu erstellen. Und Holz, das auch im Fachwerk vorkommt, wollen wir auch Holz einsetzen, um wirklich so eine Außenhaut herzustellen. Genauso wie eine Dachspitze. Dort gehen wir so vor. Es ist auch ein kleiner Ort. Und da muss man schauen, dass man auch das Museum auch an die Örtlichkeiten anpasst. Zum Beispiel die Größe. Aber auch die naturbezogene Größe.
Das heißt, Sie haben sich mit der historischen Bausubstanz, mit den Traditionen beschäftigt. Wie sind Sie denn bei der Recherche vorgegangen? Haben Sie da auch mit den Einwohnern in Plüschow Kontakt gehabt oder gesprochen?
Ich bin mehrere Male dort einfach gewesen. Man lebt ja in Deutschland, Gott sei Dank, durch Studie und Recherche. Da kommt man wirklich ganz schnell auf tolle Dokumentationen, die dann die Architektur des Ortes und auch die Historie des Ortes dann darstellen. Und es war wunderbar, so viel zu entdecken durch die Besuche, aber auch im Gespräch mit den Menschen. Denn das war sehr wichtig, dass wir mit den Menschen vor Ort reden. Elke und Jens haben da einen sehr tollen Netzwerk aus sehr interessierten und naturliebenden Menschen, die einem sofort bei der Hand genommen haben, nachdem sie festgestellt haben, dass man wirklich sich dann für die Kultur und die Bauweise des Ortes interessierte. Es ging ganz schnell.
Ja, und jetzt ist der Spatenstich gesetzt. Das Museum Erhard soll Ende 2027 eröffnen. Es soll ein Museum für zeitgenössische Kunst und Fotografie entstehen. Nehmen Sie uns doch mal mit in diesen Ort der Zukunft. Wie kann man sich das als Besucherin vorstellen, wenn man da durchläuft durch Ihr Museum?
Oh, wow. Nein, zunächst muss man sich vorstellen, dass dann Elke und Jens an mich herangetreten sind mit der Bitte, Francis, komme mit deiner Art zu bauen, damit wir gemeinsam einen Ort für die Menschen dort schaffen. Es soll zunächst ein Ort der Ruhe, ein Ort des Zusammenkommens werden. Wenn ich Sie als Besucher an die Hand nehmen würde, würde ich Sie durch einen Ort führen, der zunächst schon so eine Art Künstlerschloss hat oder inne hat. Und dann daneben wird was Neues entstehen, was dann das Vorhandene ergänzt, aber mit starkem Bezug zu Landschaft. Elke liebt Landschaft. Und ich will, dass der Besucher sieht, wie die Natur, der Garten, Landschaft rein in das Gebäude fließt. Genauso wie die Bilder und die Werke von Alfred. Und dann wird man wirklich sich in einem Ort befinden, der einem einfach zwingt zu verweilen. Ob schon das Gebäude klein ist, hat man das Gefühl, dass man eine Promenade in einem wunderschönen Gebäude, der größer ist, als er aussieht. Also der reicher ist, als er aussieht. Primär soll das Gebäude auch die Menschen fesseln durch seine Einfachheit.
Ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Landschaft da dann hineinfließt, diese hügelige. Alfred Erhard ist 1901 geboren worden, war Maler, Fotograf, Filmemacher, einer der Vertreter der neuen Sachlichkeit in Deutschland. Wie fließt er dann mit seinem Werk in dieses Gebäude?
Sehr, sehr. Er wird präsent sein, weil die Naturbezogenheit unseres Entwurfs ist ein Hommage auch an ihn. Und wenn man unser Grundriss sieht, und auch die Form des Gebäudes, dann denkt man sofort an Natur. Dadurch wird er erlebbar in dem Gebäude. Und Alfred Erhards Bilder und Fotografien und Gemälde werden dann zentral in einem Art runden Kern so aufbewahrt für die Besucher. Und so ist er so zentral, aber ohne überall zerstreut zu sein. Somit das Gebäude lässt dann mehr Platz, damit dann Kunstwerke von anderen Künstlern, moderne Kunst, aber auch nicht nur Kunst, also Skulpturen, Elke träumt von Objekten, von Töpfen. Sie will, dass dieser Ort so richtig belebt wird, indem es so viel bietet, mehr als dann nur die Sammlung von Alfred Erhard. Und somit eine Verbindung zu Welt und Natur schafft.
Und jetzt ist es natürlich trotzdem ein recht kleiner Ort. Und ich habe mich gefragt, wie das ist, wenn man jetzt ein Museum in der Großstadt baut, dann hat man ja die Situation, dass die Menschen vielleicht durch Zufall an dem Gebäude vorbeilaufen oder neugierig sind, da mal rein wollen, weil sie eben sowieso in dem Stadtteil sind, im Rahmen einer touristischen Reise vorbeikommen. Plüschow ist jetzt, ich sage ganz bewusst, noch nicht auf der klassischen Reiseroute des Kunstpublikums. Auch die Architektur kann natürlich dafür sorgen, dass da eine Anziehung entsteht. Ist das für Sie auch eine besondere Herausforderung, für diesen kleinen Ort zu gestalten?
Ja, in der Tat. In der Tat. Das war nicht einfach. Das ist tatsächlich nicht der Ort, wo Menschen sich da so verlieren. Da wird man nicht auf Laufkundschaft dann erwarten oder hoffen. So, das war sehr wichtig, diese Gegebenheit zu berücksichtigen. Und wir haben tatsächlich mit den Bewohnern sehr eng gearbeitet. Wir haben in Workshop das Projekt mehrfach vorgestellt und die Ideen und Erwartungen und Hoffnungen der Menschen mit im Design berücksichtigt. Elke und Jens haben von Anfang an gesagt, die Architektur soll so stark sein, aber ohne die Idylle zu zerstören, damit die Gemeinschaft um Plüschow herum angezogen werden, aber dass die Architektur so doch stark wird, dass es dann über die Grenzen des Ortes hinaus nachhallt oder so bekannt wird, dass Menschen tatsächlich auf die Idee dann kommen, diesen Ort zu besuchen.
Es wird Plüschow verändern. Vielen Dank für dieses Gespräch zum Baustart des Alfred-Erhard-Museums. Francis Quéré hier bei Fazit.
Vielen, vielen Dank.
Heute wurde die 68. Ausgabe des Doc Leipzig eröffnet, das internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Jedes Jahr gibt es hier lange und kurze Filme aus der ganzen Welt zu sehen, die unterschiedliche Blickwinkel abbilden und das Publikum zur Diskussion anregen wollen. Und über die diesjährige Ausgabe des ältesten Festivals dieser Art in Deutschland spreche ich jetzt mit unserer Filmredakteurin Susanne Burg. Hallo.
Hallo.
252 Filme und Extended Reality Arbeiten gibt es bei der diesjährigen Festivalausgabe zu sehen. Die kommen aus 55 Ländern und für die Eröffnung wurde jetzt ein französischer Dokumentarfilm über die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux gezeigt. Warum hat man diesen Film zum Auftakt ausgewählt?
Ja, also erstmal ist ein großartiger Film. Er stammt von der französischen Dokumentarfilmerin Claire Simon. Die hat schon häufig Filme über Schulen, Bildungseinrichtungen gemacht. Sie hat häufig so einen anthropologischen, auch sehr feministischen Blick. Und in diesem Film mit dem etwas sperrigen Titel Writing Life Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students, also besucht sie verschiedene Schulen in Frankreich und auch in Französisch-Guayana. Und da ist es dann so, dass Jugendliche, die Memoiren und Romane von Annie Ernaux gelesen haben und man merkt, wie gut sie andocken können in den Diskussionen, die dann hinterher stattfinden. Denn Annie Ernaux verarbeitet ja mit ihren autofiktionalen Werken stark ihr eigenes Leben literarisch und mit diesem ganz persönlichen Ansatz untersucht sie häufig ja Themen wie Scham, Herkunft, soziale Ungleichheit und ausgehend davon diskutieren die Jugendlichen in kleineren Gruppen in der Schule, manchmal auch an der Bushaltestelle. Sie reden dann zum Beispiel über die obsessive Liebesbeziehung in eine Leidenschaft oder die illegale Abtreibung in das Ereignis. Sie fragen dann, ob und inwieweit sich weibliche Geschlechterbilder und Sexualität über die Jahrzehnte verändert haben, beginnen dann auch über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen, zum Beispiel über das Thema Abtreibung, das sie noch immer häufig als Tabu empfinden. Das ist ganz bewegt und interessant und insofern auch ein perfekter Eröffnungsfilm, als er nämlich zeigt, wie wichtig wirklich Kultur für unsere seelische und geistige Entwicklung ist und gerade eben auch in Zeiten, in denen von der Politik aus bei der Kultur häufig gestrichen wird.
Ja, und nicht nur von Seiten der Politik. Ich meine, Energie, Bau oder Personalkosten steigen ja auch so. Wie sieht es in Sachen Sparmaßnahmen aktuell beim Doc Leipzig aus?
Naja, es ist nicht ganz so schlimm gekommen wie im Frühling befürchtet. Da war erst von Kürzungen von 22% durch den Freistaat Sachsen die Rede. Ist nicht so weit gekommen. Die Förderung wurde auf dem Niveau vom letzten Jahr weitergeführt. Aber natürlich, ja, durch die Inflation kommt es trotzdem der Kürzung gleich. Und weggefallen sind tatsächlich Gelder für Projektförderung, also Förderung zum Beispiel für Inklusion. Das sind 70.000 Euro. Der Festivalleiter Christoph Terhechter hat heute Abend in seiner Eröffnungsrede auch nochmal darauf hingewiesen, dass Kultur bedroht ist, wie er sagt, durch schwindende Mittel, durch politische Einflussnahme, durch Selbstzensur, sagt er, und nicht zuletzt auch durch Gleichgültigkeit. Also soweit Christoph Terhechte. Es ist ja die letzte Ausgabe von ihm. 6 Jahre war er in Leipzig, hat das Festival als ein Ort eines politischen Diskurses weiter etabliert. Im Januar übernimmt dann Ola Staschel die Aufgabe. Sie hat vorher das Neiße Filmfestival geleitet. Im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien wird interessant sein, wie sie dieses Festival weiterführt.
Bei der diesjährigen Ausgabe gibt es neben den 2 internationalen Wettbewerben für Dokumentarfilm und Animationsfilm auch einen extra Wettbewerb speziell für deutsche Dokumentarfilme, auch mit einigen Weltpremieren. Was sind denn die Erwartungen an die Filme, die da in diesem Jahr unter den deutschen Teilnehmenden um die goldenen Tauben konkurrieren?
Ja, es ist ein sehr vielfältiges Spektrum, inhaltlich auch von den RegisseurInnen, jung, älter, etabliert. Was mir aufgefallen ist, dass viele Filmschaffende sich von einem sehr persönlichen Standpunkt aus größeren politischen und historischen Themen nähern. Also zum Beispiel der israelische Regisseur Ron Rothschild, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebt. Ab 2007 war er 3 Jahre lang israelischer Soldat, hat als Kameramann Aufnahmen in den von Israel besetzten Gebieten gemacht. Und jetzt in seinem Film Jewish Problem schaut er sich diese Aufnahmen von damals nochmal an und hinterfragt, was er damals sehen konnte, was nicht. Das ist ganz interessant. Und dann gibt es einen Film von Martin Gressmann, der konfrontiert in dem Film Weißer Rauch über schwarze Pumpe historisches Material mit der Gegenwart. Er war 91 im ehemaligen Energiedreieck der DDR unterwegs, also um Hoyerswerda und Schwarze Pumpe herum, beobachtet die Abwicklung der Unternehmen damals und 30 Jahre später war er wieder dort und sucht dann nach den Brüchen und offenen Wunden nach der Wende. Das sind also 2 Beispiele für eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Frage, wie die Vergangenheit zur Gegenwart steht sozusagen.
Ja, und das ist ja auch Tradition, dass es bei dem Festival immer wieder darum geht, die eigene Festivalgeschichte und damit auch die Geschichte der DDR zu untersuchen. Wie ist der Ansatz in diesem Jahr?
Ja, es gibt eine ganz spannende Retrospektive, die nennt sich Un-American Activities, Filme des anderen Amerika auf der Leipziger Dokumentarfilmwoche 1962 bis 1989. Da geht es um amerikanische Filme, die beim Festival in der Zeit bis zum Mauerfall gelaufen sind, also in einer Zeit, in der die USA ja als Klassenfeind galten. Und bei näherem Hinsehen passt es durchaus, denn es waren engagierte, politisch kritische US-Filmschaffende, die mit ihren Filmen eingeladen waren, die Missstände im eigenen Land sichtbar machten, die über Rassismus sprachen, über Ausbeutung, über Imperialismus. Und das zeigte man in der SED-Ära durchaus gerne. Und die Zahlen sind ganz interessant. Also in den 70er und 80er Jahren waren in Leipzig im Durchschnitt 6 zeitgenössische US-Produktionen zu sehen, in manchen Jahren mehr als 10 in einem Jahr. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was waren das für Filme, welches Amerika-Bild vermitteln die, was sagt es über die DDR, bestimmte Filme zu zeigen? Das sind so die Fragen, die die Retrospektive stellt. Wieder ein ganz spannendes Thema, finde ich.
Vielen Dank für das Gespräch zum Festivalstart, Susanne Burg.
Sehr gerne.
Das internationale Leipziger Festival für Dokumentarfilm und Animationsfilm hat heute eröffnet, die 68. Ausgabe, und sie geht noch bis zum 2. November. Ein Jahr nach der Revolution in Ägypten 2011 hat der ägyptische Theatermacher Ahmed Al-Attar das Downton Contemporary Arts Festival gegründet. Mittlerweile gibt es hier im 13. Jahr Theater, aber auch Kunst, Performance, Musik und vieles mehr in Kairo zu erleben. Noch bis morgen wird wieder an unterschiedlichsten Orten in der ägyptischen Hauptstadt gespielt. Und Gerd Brendel hat sich per Fazit auf den Weg durch die Stadt gemacht.
Der Rhythmus der Riesenstadt und das rhythmische Keuchen der Tänzer auf der Bühne. An diesem Nachmittag in einer ehemaligen Lagerhalle in Kairo wird das Theater zum Echoraum der Wirklichkeit. 2 halbnackte Tänzer robben keuchend über den nackten Betonboden aufeinander zu, bis sie zusammen atmen. Irgendwann atmet das Publikum mit. Einatmen, die Tänzer tänzeln aufeinander zu, ausatmen, sie springen voneinander weg. Kilometer von Widerstand hat der marokkanische Choreograf Mehdi Dahan sein Stück genannt. Über Luftwiderstand als Metapher für vieles. Dass Dahans Tanzkompanie Jil Z, Generation Z heißt, erinnert nicht nur zufällig an die Demonstrationen in seinem Heimatland, auf denen gerade unter demselben Namen Generation Z gegen ein korruptes System in Marokko demonstriert wird. Es sind die letzten Tage und Nächte des Downtown Contemporary Arts Festival in Kairo. Zeitgenössisches Theater, Tanzperformances aus dem arabischen Raum. Gegründet wurde das Festival von dem ägyptischen Theatermacher Ahmed Al-Attar 2012, ein Jahr nach der Revolution. Aber die alten roten Linien gelten schon lange wieder.
Like always, politics, sex and religion.
Politik, Sex, Religion, sagt Al-Attar. Bei jeder Generalprobe sitzt ein Zensor dabei, Die Kreativität der Theaterleute hat das nicht gebremst. Im Gegenteil.
Because they always have to find a way to say things without having their head cut off.
Für die Künstler, sagt Attar, ist das genau der Reiz, Dinge öffentlich zu sagen, ohne den Kopf zu riskieren. Das gilt auch für die beiden roten Fäden, die sich durch die Produktion aus der arabischen Welt beim Festival ziehen.
You could totally see the anger, you could totally see the pain.
Wut und Schmerz. Die Wut über das Morden in Gaza und die Untätigkeit des Westens. Aber nicht nur des Westens. Pro-palästinensische Demonstrationen finden auf der Straße in Kairo so gut wie gar nicht statt. Aus Angst, die Proteste könnten sich auch gegen die eigene Regierung richten, hat das Regime alles verboten. Aber gegen die Tanzperformance von Shaima Shukri, The Light Within, kann kein Zensor etwas einwenden. Auf den ersten Blick drei Tänzerinnen, die virtuos zwischen dem traditionellen Dabke, dem Rundtanz aus der Levante und Breakdance hin und her wechseln. Aber alle im Publikum wissen, dass Dabke eben auch zur palästinensischen Identität gehört. Mit einem Mal bricht der Tanz ab, Blackout. Das stockfinstere Theater, auch das eine Metapher für eine pechrabenschwarze Gegenwart. Neben der Wut gibt es den Schmerz. Und die Trauer über das Vergangene, wortwörtlich. In dem Stück Stop Calling Beirut des libanesischen Regieduos Lamina, Abi Azar und Omar Abi Azar erinnern sich zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler an Ziad, einen ertrunkenen Freund. Ein Unfall? Ein Selbstmord? Irgendwann war er auf dem Telefon nicht mehr zu erreichen.
Call Ziad. Don't call Ziad. Emergency mode.
Hinter einer Wasserwand verschwimmen die Erinnerungen an den Freund mit den Erinnerungen an eine Stadt, die in politischen Krisen und in einem Krieg untergegangen ist. Stop Calling Beirut. Dass die Schatten der Vergangenheit mitunter vom fernen Nazi-Deutschland bis in die arabische Gegenwart reichen, erzählt das Stück des syrischen Exiltheaterkollektivs Ma Luba. Die Theaterleute wollen ein Stück für den nach dem Krieg in Syrien untergetauchten hochrangigen Nazi-Funktionär und Massenmörder Alois Brunner inszenieren. Später soll er den syrischen Geheimdienst beraten haben. Aber der Stückeschreiber ist verschwunden. Die zwei verbliebenen Ensemblemitglieder proben die unfertigen Szenen und erinnern sich an ein Damaskus vor dem Bürgerkrieg, während sie mit europäischen Festivalmachern verhandeln. Ein Theaterstück über das Scheitern eines Theaterstücks und auch über den absurd-komischen Alltag von Künstlern im Exil. Das Stück hatte bereits vor 2 Jahren im Mülheim Premiere. Dafür, dass es jetzt in Kairo gezeigt wird, hat Ahmed Al-Attar gesorgt mit Unterstützung des Goethe-Instituts. Für den Festivalmacher keine leichte Entscheidung. Nicht nur ich persönlich, sondern viele Künstler und die breite Öffentlichkeit hier erleben die Haltung der deutschen Regierung im Konflikt Gaza-Israel als Schande, sagt er. Und das wird hier nicht so schnell vergessen werden. Trotzdem hält Al-Attar an der Zusammenarbeit mit deutschen Kulturinstitutionen fest. Weil er daran glaubt, dass, selbst wenn alles zu ist, wenn nichts mehr möglich ist, sich nur durch Kunst und Kultur etwas verändern, etwas entwickeln kann, Austausch stattfinden kann und Menschen zusammenkommen können. Vielleicht sind es genau diese Augenblicke, wenn die Tänzer sich erschöpft zurücklehnen. Im Blackout, nach dem syrischen Exilstück ohne Schluss, wo die Suche nach Antworten auf Fragen beginnt, die für Festivalmacher Ahmed Al-Attar das Theater stellt. Die Fragen danach, wer wir sind.
Traditionally
and mit unseren Traditionen, wer wir waren.
Or who we are today and who we want to be.
Wer wir sind und wer wir sein wollen.
Große Fragen werden gestellt beim Downton Contemporary Arts Festival in Kairo. Noch bis morgen läuft die 13. Ausgabe und Gerd Brendel war für uns vor Ort.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Jack DeJohnette gehörte zu den weltbesten Jazz-Schlagzeugern. Jetzt ist der US-Musiker im Alter von 83 Jahren gestorben, wie sein Management mitteilte. DeJohnette arbeitete auch als Pianist und Komponist. Seine Karriere begann 1966 in New York. Er wirkte in dem Ensemble des Jazz-Saxophonisten John Coltrane mit, dann im Quartett von Charles Lloyd, zu dem auch der junge Pianist Keith Jarrett gehörte. Mit ihm und dem Bassisten Gary Peacock gründete DeJohnette in den 80er Jahren das berühmte Keith Jarrett-Trio. Auch mit Bill Evans, Miles Davis und Herbie Hancock spielte er, unter anderem Blues, Bebop und Jazz. Ab den 1970er Jahren war er auch Hausschlagzeuger seines Labels ECM. In deren Münchner Studios nahm er zahlreiche Platten auf. Erschüttert von dem spektakulären Einbruch in das Louvre haben knapp 60 Konservatoren und Direktoren der größten Museen der Welt in einem offenen Brief ihre Solidarität mit der Direktorin des Louvre bekundet. Zu den Unterzeichnenden zählen die Verantwortlichen des Met in New York, des Picasso-Museums in Paris, der National Gallery in London und des Mori Art Museums in Tokio. In dem Schreiben an die französische Zeitung Le Monde erklären sie, dass der Einbruch die grundlegende Aufgabe der Museen gefährde, nämlich das gemeinsame Erbe unserer Menschheit zu teilen, ohne sich dabei in Tresorräume zu verwandeln. Der Raub vom 19. Oktober stellt eine der größten Befürchtungen von Museumsfachleuten dar, da das Risiko für jede der Institutionen bestehe. Dennoch müssten Museen Orte bleiben, die nach außen offen sind. Im Rahmen der Ermittlungen befinden sich derzeit zwei Männer in Frankreich in Polizeigewahrsam, die verdächtigt werden, Teil der vierköpfigen Einbrecherbande im Louvre gewesen zu sein. Vom gestohlenen Schmuck fehlt weiterhin jede Spur. Mithilfe künstlicher Intelligenz sollen auf Zeche Zollverein in Essen Erzählungen von Holocaust-Überlebenden gesichert werden. Dazu entsteht auf dem Gelände des UNESCO-Weltkulturerbes ein Ort der Erinnerung, wie das nordrhein-westfälische Kultur- und Wissenschaftsministerium ankündigte. Das Projekt Holo Voices basiert demnach auf Gesprächen mit jüdischen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die das Deutsche Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek geführt und aufgezeichnet hat. Mithilfe digitaler Technik sollen die Überlebenden als dreidimensionales Hologramm fotorealistisch dargestellt werden. KI mache es möglich, Fragen zu stellen, auf die passende Originalantworten aus Interviews gegeben werden. Holo Voices wird am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, eröffnet.
Nach Stationen in Edinburgh, Valencia oder New York findet die sogenannte Gaza-Biennale momentan in Istanbul statt. Und das bis zum 8. November, neben der Istanbul-Biennale, die dort momentan auch stattfindet. Entstanden ist die Gaza-Biennale in Zusammenarbeit mit über 50 Künstlerinnen und Künstlern. Und dazu spreche ich jetzt bei Fazit mit Thomas Nehls, ehemaliger ARD-Korrespondent, der sich intensiv mit dem Nahen Osten beschäftigt hat und momentan als Vorsitzender der Deutschen Initiative für den Nahen Osten, kurz DINO, in Istanbul ist. Guten Abend, Herr Nehls.
Ich grüße Sie, Frau Schlegel.
Die Gaza-Biennale ist also in dem Sinn keine klassische Biennale, die alle zwei Jahre am selben Ort stattfindet. Sie zieht umher. Was ist genau das Konzept?
Sie könnte auch, um das gleich vorweg zu sagen, noch Nachfolger und Nachfolgerinnen haben. Das Konzept ist auf in diesem Fall drei Etagen eines Lagerhauses. Das ist eine von 9 Stationen überhaupt dieser Biennale in Istanbul, zu zeigen, was ja in den letzten zwei Jahren in Gaza passiert ist und was vor allen Dingen auch davor schon Künstlerinnen und Künstler aus Gaza und in Gaza, im Gazastreifen geleistet haben. Obwohl, das müssen wir gleich am Anfang dazu sagen, kaum jemand von denen hier ist. Denn aus Gaza selbst kann man bekanntlich nicht ausreisen, nicht weil es die Israelis verbieten würden, sondern weil auch keiner Geld dafür haben würde.
Ja, und ich nehme auch an, dass gerade auch keine Werke oder Objekte aus Gaza zu dieser Biennale geschickt werden können. Was gibt es denn dort zu sehen?
Drucke, es gibt digitale Produkte, es gibt natürlich Fotos, es gibt Videoaufnahmen und es gibt beispielsweise sehr beeindruckend ein übergroßes Stofftuch, auf dem eingestickt wurde, was im Gazastreifen in den letzten zwei Jahren passiert ist. Zerstörungen, zerbombte Infrastruktur, aber auch Zeichnungen sind zu finden, dann aber auch eher Drucke, eher Lithos, Zeichnungen von Dörfern, wie sie einst aussahen im Gazastreifen, also vor dem 7. Oktober 2023 und vieles mehr. Es ist bisweilen eine Ausstellung, die man dort sieht, die einem den Schauer über den Rücken laufen lässt.
Um dieses Konzept zu verwirklichen, hat es viel Zusammenarbeit gebraucht. Die Gaza Biennale Initiative, das Verbotene Museum von Jebel El Risan in Palästina, das Adar Center in Istanbul hat mit den KünstlerInnen zusammengearbeitet. Hier wird also auch ein Netzwerk gespannt. Inwiefern hat es überhaupt funktioniert, diese ganzen Werke zusammenzubringen an einen Ort?
Man möchte fast, auch wenn man es nicht genau nachweisen kann, dem Internet danken, weil das natürlich über die sozialen Wege dann Möglichkeiten schafft. Aber Personen sind noch wichtiger, vor allen Dingen in Berlin ansässig eine interdisziplinär tätige Wissenschaftlerin, Frau Professor Schulamit Almut Burgstein, die die Fäden wohl in der Hand gehalten hat, speziell für die Gaza-Biennale-Ausgabe hier in Istanbul, die Sponsoren gefunden hat, die auch Künstlerinnen und Künstler gefunden hat, die Werke zur Verfügung stellten, die dann verkauft wurden, um überhaupt das Ganze zu finanzieren, um auch ein paar Namen zu nennen. Es ist beispielsweise aus Berlin noch dabei Michael Barenboim, bekanntlich der Violinist und Konzertmeister im israelisch-palästinensischen Divan-Orchester, Sohn von Daniel Barenboim, und Navid Kermani, ein Orientalist und Schriftsteller und. Aber um nicht nur die Prominenten zu nennen, es ist doch ein Spendenaufruf erfolgt. Einiges kam wohl zusammen, um überhaupt das, überschaubar Mögliche zu finanzieren.
Wie wird denn jetzt von Seiten des Organisationsteams überhaupt der Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern in Gaza gehalten?
Das geht wiederum auch übers Internet, und es sind von den 54 Künstlerinnen und Künstlern, die vertreten sind, einige auch da. Das sind die, die im Laufe dieser 2 Jahre oder eine Idee vorher schon nach Schweden, nach Kanada, auch aus Brüssel sind 1, 2 angereist, ausreisen konnten, und die sind natürlich sogar mit ihren spärlichen Werken vertreten. Also es gibt eine Klammer, die das Ganze zusammenhält. Zurückgegangen ist das ja auch auf, wenn Sie so wollen, ein fast geheimes Treffen von Künstlerinnen und Künstlern an einem Ort, wie gesagt, am Mittelmeer. Und das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Es ist also nicht etwa eine Inszenierung von außen für die in Anführungsstrichen armen und auch zerstreut lebenden Artisten, Künstlerinnen und Künstler aus jenem Gebiet.
Also teilweise sind die Menschen da, teilweise geht das nicht. Wie schätzen Sie das denn ein, welche neuen Ausdrucksformen oder auch das Formen des Ausstellens entstehen durch diese aktuellen Gegebenheiten?
Es wird durch auch Randprogramme und Rahmenprogramme den Menschen wirklich vor Augen geführt, nicht nur durch diese Facsimiles und andere Beiträge, die tatsächlich zu erfassen sind, sondern auch durch die vielen, vielen Gespräche. Und das Wahrzeichen dieser ganzen Gaza-Biennale, das prangt überall, nicht in der ganzen Stadt, in dieser Riesenstadt Istanbul natürlich nicht, aber dort, wo die Biennale vertreten ist, da prangt es und da lockt es auch die Blicke auf sich. Das ist das Gesicht eines 8-jährigen Mädchens, das, ja, man muss es so hart sagen, im Sterben liegt, schon mit geschlossenen Augen, aber mit geöffnetem Mund, als ob es noch etwas sagen wird. Das ist eine Skulptur auch einer Künstlerin aus dem Gaza-Gebiet, und das ist natürlich auf allen Plakaten zu finden. Oder auch von Abdullah Al-Sadi aus den Emiraten, ich weiß im Moment gar nicht aus welchem Emirat, Flipflops, deren Sohlen aus schweren Steinen bestehen. Und was soll es sagen? Dass man eben nicht fliehen kann aus diesem zerrütteten, zerstörten Gebiet.
Ja, das waren jetzt schon einige Beispiele. Was für einen Eindruck und vielleicht auch was für ein Gefühl hat die Ausstellung denn bei Ihnen persönlich hinterlassen?
Dass es eine Möglichkeit ist, außerhalb unseres Metiers, Frau Oehlschlägel, also außerhalb der Medien und anderer multiplikatorischen Methoden, die Aufmerksamkeit auf diese Szene zu lenken, und das ohne Schaum vom Mund, ohne übergroße Vorwürfe, aber durchaus eine große Nachdenklichkeit auslösend. Und ja, man kann wirklich nur hoffen, sag ich mal, weil Sie mich persönlich gefragt haben, dass dieser Gaza Biennale Auftakt Nachahmer findet, auch ohne Biennale Rahmen. Beispielsweise in Berlin ist auch vorgesehen, Ende des Jahres so etwas hervorzuzaubern, wo auch immer, der Ort steht noch nicht fest.
Vielen Dank für diese Eindrücke und das Gespräch von der Gaza Biennale in Istanbul. Thomas Nils. Romantik und Comedy. Aus dieser Verbindung entstehen sogenannte Rom-Coms, Geschichten meist mit Happy End Und diesem Konzept bleibt auch die US-Netflix-Serie Nobody Wants This in der zweiten Staffel treu. Aber in der perfekten Rom-Com-Welt gibt's jetzt ein kleines Problem. Wie zur Hölle erzählt man eine Liebesgeschichte, die in Staffel 1 mit einem Happy End geendet hat, in Staffel 2 weiter? Simone Schlosser hat sich das und eine weitere neue Serie angesehen.
Sie waren das Traumpaar der letzten Seriensaison. Die vorlaute Podcasterin Joanne und der heiße jüdische Rabbi Noah. Eine simple, aber gut gemachte Rom-Com. Mit modernen Figuren, schnellen Dialogen und spitzen Pointen. Und natürlich hoffnungslos romantisch. Weil eben nie ganz klar war, ob sie sich am Ende bekommen. Immerhin ist er ein angesehener Rabbi und sie, nun ja, Atheistin. Am Ende bekommen sie sich natürlich doch. Und da geht sie nun weiter, die zweite Staffel.
Ich will damit sagen, dass eine Beziehung erst dann gefestigt ist, wenn die Kennenlernphase vorbei ist.
Wir sind aus dieser Phase raus.
Was? Seid ihr nicht? Ihr kennt euch seit etwa 5 Minuten.
Genau darum geht es in dieser zweiten Staffel. Was kommt nach dem Kennenlernen und eignet sich das für eine romantische Komödie? Im Fall der Serie gibt es einen einfachen Trick und der lautet: 2 Schritte vor, einen zurück. Oder wie es Joanne formuliert, einen Fuß auf das Gas und einen auf die Bremse. Denn es gibt ein zentrales Problem, das die beiden nicht gelöst bekommen. Joanne ist noch immer nicht konvertiert. Und das macht Noahs Karriere als Rabbi schwierig. Also egal, wie gut es gerade läuft. Und wenn es läuft, dann richtig gut. Der nächste Streit kommt bestimmt und stellt alles wieder in Frage.
Wann hast du entschieden, dass du nie konvertieren wirst?
Ich dachte, du hast gesagt, ich wähle dich, also...
Das tue ich auch.
Aber nur, wenn ich konvertiere.
Es ist ein simpler Trick, aber wirkungsvoll. Denn was diese Serie ausmacht, das ist zum einen die unglaubliche Chemie zwischen Adam Brody und Kristen Bell, die beide einst als Teenie-Stars bekannt wurden und jetzt 2 Erwachsene spielen. Und das ist das andere an dieser Serie, wodurch sie sich von anderen Romcoms unterscheidet. Die beiden verlieren sich nicht kindisch in ihren Problemen, sondern sprechen offen miteinander darüber. Besonders die Figur von Noah fällt auf, weil er endlich mal ein Mann ist, der sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern seiner Partnerin zuhört und sich für sie interessiert. Was in dieser neuen Staffel unter anderem dazu führt, dass er ihr einen Nachttisch kauft. Eine Geste, die in den sozialen Medien bereits gefeiert wird.
Eilmeldung, du bist in einer echt nervigen Beziehung. Ich frag mich, wann das Kartenhaus zusammenfällt.
Zur Wahrheit gehört aber auch, es ist ein bisschen viel Déjà-vu in dieser neuen Staffel. Auch wenn sich die Verantwortlichen viel Mühe geben und auch die Nebenfiguren stärker in den Fokus rücken, so dass wir stellenweise nicht mit einem, sondern mit 3 Paaren zu tun haben. Insgesamt nervt aber irgendwann die funkelnde Netflix-Welt, in der alle stattliche Einbauküchen haben und ständig die neueste Herbstmode tragen. Was angesichts der Temperaturen in Los Angeles merkwürdig anmutet. Aber wir wollen die Serie nicht zu stark hinterfragen. Nobody Wants This ist der perfekte Comfort-Binge. Nicht mehr und nicht weniger. Damit zum kompletten Gegenteil. Die Serie Morrisnet, The Book of Death. Düstere Mystery aus Belgien, die vielversprechend beginnt.
Hey, es ist der 11. Juli. Es ist 22 Jahre her, dass wir die Kiste vergraben haben. Unsere Zeitkapsel. Sollen wir sie ausgraben?
Eine Gruppe Freunde, eine alte Kiste und ein Geheimnis. Das ist der Anfang dieser Serie. Hauptfigur ist Ben Schotz, ein Spieler und Kettenraucher. Er ist zurück in seinem Heimatort Morrisnet, um seinen Vater zu beerdigen. Eigentlich will er schnell wieder weg. Aber dann trifft er seine Freunde von früher und sie packen eine alte Kiste aus, die sie einst zusammen vergraben haben. In dieser Kiste findet Ben ein Tagebuch. Das gehörte einst seinem Bruder, der heute in der Psychiatrie sitzt. Und in diesem Tagebuch ist eine Liste. Und auf dieser Liste stehen die Namen der Freunde. Mit einem Datum, ihrem Todesdatum. Das erste ist nur 2 Tage entfernt.
Wir werden also sterben.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Manchmal ist es klüger, die Vergangenheit loszulassen.
Die Serie ist eine Mischung aus Stranger Things, Dark und Yellow Jackets. Es geht um Erinnerung, Schuld und Zeitreisen. Und eine Tech-Firma in Frankfurt, die mit Menschen experimentiert, um ihrem Chef ewiges Leben zu ermöglichen. Eine düstere Geschichte, die sich aber zunehmend verliert. Die Dialoge sind platt, die Figuren oberflächlich und die Handlung kaum nachzuvollziehen. Ein Highlight ist die Schauspielerin Leonie Benesch. Hier spielt sie die Enkelin des Tech-Unternehmers in einer eigenwilligen Doppelrolle, die einem in einer besseren Serie das Fürchten gelehrt hätte. Vielleicht in der nächsten Staffel. Denn wie die Serie andeutet, könnte das noch nicht das Ende gewesen sein. Man weiß nicht, worauf man hoffen soll. Ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende.
Das war Simone Schlosser mit den neuen Serien. Und ich hoffe jetzt auf ein Ende mit der Kulturpresseschau von Florian Werner hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Auch wenn die sich wettertechnisch nun ja erstmal an Halloween-artige Gruselzustände anpasst.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es ist Herbst, es ist regnerisch. Da kommt die aktuelle Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum gerade recht. Sie heißt On Water und widmet sich ganz dem nassen Element. Die charmanteste Aneignung des Ausstellungsthemas gehöre dabei aber einem vermeintlichen Störfaktor, schreibt Petra Ahne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In einer Vitrine stehen Flaschen, bei deren in Gelb- und Grüntönen schimmerndem, manchmal auch klarem Inhalt es sich um Hochprozentiges handeln könnte, so Ahne. Es ist aber Pfützenwasser, etikettiert nach Fundort und Liegezeit. Gesammelt hat das Wasser die Künstlerin Mirja Busch. Doch die Installation ist mehr als die Imitation einer Versuchsanordnung für Forschungszwecke. Zusammen mit einem Stadtökologen entwickelt Busch eine Klassifikation der Pfütze, deren chemische Zusammensetzung auch Auskunft geben kann über die sozialen Verhältnisse am Ort ihres Entstehens. Darauf ein Glas Regenwasser. Und dann schnell weiter in trockene, beheizte, geschlossene Räume. Zum Beispiel ins Berliner Deutsche Theater, wo gerade ein Stück über die Philosophin Hannah Arendt Premiere hatte. Schafft 3, 4, 5 Hannah Arendts, fordert Nina Arpin in der Taz. Sicher wegen des Regieeinfalls, die Titelheldin von mehreren Schauspielerinnen im Wechsel spielen zu lassen. Von deren Leistungen einmal abgesehen, zeigt sich Arpin von dem Stück aber wenig erbaut. Für ein paar junge Leute im Premierenpublikum mag dieser Abend einen Nerv getroffen haben. »Ich werde auf jeden Fall was von ihr lesen«, versicherten sich drei gegenseitig beim Hinausgehen. Insofern Bildungsauftrag erfüllt. Wer sich von diesem Theaterabend aber mehr als gehobenes Wikipedia-Enactment erwartet hatte, ging enttäuscht nach Hause. Also Arendt lesen und sich dann beim Lesen fotografieren und das Foto umgehend in sozialen Netzwerken teilen. Performative Reading heißt dieser neue Trend, den Michael Mohrstedt in der Süddeutschen Zeitung beschreibt. Im öffentlichen Raum die Seiten aufzuschlagen, gerät in einer zunehmend postliterarischen Gesellschaft zum Distinktionsmerkmal. Aber Obacht! Nicht alle Bücher sind für eine solche Lektüre-Mimikrie gleichermaßen geeignet. Mohrstedt schreibt, am besten funktioniert Performative Reading mit Titeln, die auch intellektuell richtig Eindruck schinden. Zu bemüht darf es dann allerdings auch nicht wirken. Der Versuch, etwa mit obskurer postmoderner Philosophie zu punkten, wird nach hinten losgehen, sagen Eingeweihte. Feed-friendly müsse es sein, sich also gut im Bilderstrom der Plattformen machen. Apropos Plattformen, apropos Eindruck schinden, apropos nach hinten losgehen. Ziemlich nach hinten losgegangen scheint der Versuch der chinesischen Shoppingplattform Shein zu sein, mit einer Verkaufsfiliale in Paris Eindruck zu schinden. In Paris, ausgerechnet, seufzt Tanja Rest in der SZ. Heimstätte der Haute Couture. Ihre Pflasterscheine schon allein deshalb Reliquien, weil Coco Chanel, Christian Dior und Yves Saint Laurent irgendwann einmal darüber getrapst sind. Ausgerechnet in der Weltmodehauptstadt also soll am Samstag die weltweit erste Analogfiliale des Ultra-Fast-Fashion-Giganten eröffnen. Falls die Proteste dagegen nicht doch noch fruchten, denn, bien sûr, seit Wochen wird in Paris demonstriert und gestreikt. Unterschriften werden gesammelt und Verträge gekündigt, der Volkszorn kocht. Tanja Rest schreibt dazu, halb bewundernd, halb ironisch, wenn man die Premiers schneller wechselt als Kylian Mbappé das Dribblingfüßchen und seine Kronjuwelen so hingebungsvoll behütet, dass sie am helllichten Tag aus dem Louvre davongetragen werden können, dann schadet es schon mal nicht, an anderer Stelle wenigstens den Kampf aufzunehmen.
Das war die Kulturpresseschau mit Florian Werner. Es ist kurz vor Mitternacht und damit begrüßen wir Dracula. Gruselstoff von der australischen Band Tame Impala mit ihrem Song Dracula. Verabschiede ich mich hier bei Fazit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.